Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute möchte ich mit einem begnadeten Arzt über das Thema Plastik sprechen. Ich habe nämlich hier gerade eine Studie gelesen im Auftrag des WWF. Und zwar schreibt sie da, dass der durchschnittliche Mensch pro Woche 5 Gramm Plastik isst. Was ist 5 Gramm? Ich zeige Ihnen da ein Bild. 5 Gramm heißt, wir essen eine Kreditkarte. Und ich finde das unglaublich viel, dramatisch. Und ich möchte gern wissen, was das eigentlich für unseren Körper heißt, wenn wir nochmals pro Woche eine Kreditkarte Plastik essen. Also da kommt das wieder raus oder bleibt das im Körper drin? Lieber Dr. Simon Feldhaus von der Paramed in Baar, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, Plastik, ist das eigentlich in der Schulmedizin schon irgendwie ein bisschen erforscht, was das in unserem Körper macht?
Gar nicht. Also das muss man auch als allererstes eigentlich ganz ehrlich sagen. Diese Frage, die du gestellt hast, kann kein Mensch beantworten, weil niemand weiß es. Es wird fast nicht systemisch erforscht. Schon gar nicht in der klassischen Forschung, die wir so kennen. Da konzentriert man sich immer noch auf die klassischen Dinge. Dieses Problem Plastik, das gibt es dann in verschiedensten Konstellationen natürlich, ist ein ganz, ganz großes Problem in der Umweltmedizin und vor allem auch in der Prävention. Ich bin ja noch Präsident der SSIMP, der Fachgesellschaft für Prävention und gesund alt werden. Dort haben wir uns schon seit vielen Jahren mit diesem Thema Plastik beschäftigt. Es ist schon recht schwierig, überhaupt halbwegs vernünftige Experten zu finden, die dazu was sagen. Es gibt ein paar wenige. Wenn man sich aber versucht, in der Schulmedizin zu orientieren, findet man nichts. Das wird wie totgeschwiegen. Aber es ist genau das, was diese Studie da auch beschrieben hat, wo uns eigentlich enorm beschäftigen muss. Wir reden eigentlich von Mikroplastik. Das sind natürlich ganz, ganz kleine Stückli Plastik, die im Essen drin sind. Also man sieht nicht das Stück Kreditkarte, wo ich esse, sondern das sind mini, mini, mini klein gemahlene Plastikteilchen. Die kann ich also nicht erkennen. Die schmecke ich auch nicht und die sehe ich beim Essen nicht. Und das aber halt über die kontinuierliche Zufuhr erreicht genau diese unglaublichen Mengen, die wir durch die Zeit zu uns nehmen. So richtig gute wissenschaftlich gemachte Studien gibt es nicht, wenn man einfach überlegt, was ist Plastik, was steckt da dahinter, Polyurethan oder so, also welche chemischen Elemente steckt in so einer Kreditkarte drin. Und man weiß, wo das heute so drin ist. Man hat Untersuchungen gemacht, dass es, wenn man nach der Geburt die Plazenta, die Gebärmutter nimmt und das analysiert,
ist auch schon einiges drin.
Also wenn man weiß, wo das schon so überall ist, dann muss es einem sehr viel Sorge machen. Und eins wissen wir auf jeden Fall, gesund kann es nicht sein, das steht außer Diskussion. Was es dann wirklich alles machen kann, ob es Alzheimer oder vielleicht sogar Krebs oder so alles auslöst, müssen wir ganz ehrlich sein, da ist die Datenlage zurzeit sehr bescheiden. Und das Schlimme ist, dass es kaum erforscht wird. Das ist das eigentlich Schlimme, weil es ist irgendwie so gar nicht im Fokus der Gesellschaft. Ein bisschen ein Problem haben wir zurzeit mit dem Feinstaub, das hört auch keiner mehr. Also war ja mal eine ganz lange Diskussion. Und Ähnliches, also Feinstaub oder jetzt gerade Plastik, das geht wie so unter.
Feinstaub, da hatte ich eine Sendung gemacht mit dem Professor Karl Hecht aus Berlin, dieser 97-jährige weise Arzt. Ja. Wurde mir leider gelöscht auf YouTube, weil er hat von einer Feinstaubpandemie gesprochen, wo sehr viele Menschen so eine Entzündung der oberen Atemwege hätten.
Ja.
Also was die Studie Mainz bereits veröffentlicht hat und bewiesen hat.
Oder? Das ist das. Und für Mikroplastik bin ich sicher, gäbe es ähnliche Dinge. Es werden nur leider zu wenig dieser Studien bisher gemacht, weil es zu wenig interessiert. Also manchmal musst du das wirklich so ein bisschen plakativ beschreiben. Alle Leute rennen heute auf die Straße für die 5G-Geschichte. Aber über das protestiert keiner. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann besorgt mich das tausendmal mehr als das 5G-Netz. Also ich habe mehr Sorge für die Zukunft über Feinstaub, Plastik und zum Beispiel Aluminium als über diese Handy-Geschichte. Aber man liest nur Handy, 5G, alles ganz furchtbar und. Das ist überhaupt nicht im Fokus. Und dieses Plastik muss uns beschäftigen. Es sind
Aber wer hat denn Interesse, das zu erforschen? Ich meine, wir können diesen Ball nicht immer wieder der Pharmazie hinscheißen und sagen, ihr seid verantwortlich. Die sind nicht verantwortlich, die haben einen anderen Job.
Genau.
Aber wer müsste denn das überhaupt machen?
Also das ist der Punkt. Da hat jetzt die Industrie eigentlich, oder zumindest die Pharmazie, schon gerade gar nichts zu tun. Wenn, müsste man diskutieren, die Verpackungsmittelindustrie, die den primären Grund darstellt. Aber auch da muss man sagen, irgendwo, ich finde, das ist jetzt eigentlich etwas, wo die Gesundheitsinstitutionen, heißt letztendlich die Regierungen, das müsste eine regierungsfinanzierte Untersuchung werden. Wir hätten in der Schweiz den Nationalfonds, wo genau für sowas Gelder hätte, nur werden keine Gelder gesprochen, wenn man sowas will. Also ein anderer, sehr als Skandal zu bezeichnender Mechanismus, welche Gelder werden für was verwendet. Wir hätten also genügend Geld, um solche Studien zu machen, werden aber gar nicht gegeben für das. Also das müssten neutrale Institutionen, idealerweise regierungsbasierte Studien werden, oder halt WHO von mir aus, wo man einfach mal eine Grundlage setzt. Wenn man dann klarere Daten hat, dann hat man natürlich mehr Argumente, die Verursacher, die Produzenten auch mit ins Boot zu nehmen. Denen das momentan aufzudrücken, wäre zwar auf einer einen Seite okay, aber wirtschaftlich auch nicht korrekt. Also wir müssen zuerst mal neutrale Daten sammeln. Und das wäre nicht so schwierig, wenn man das kann man heute messen, man kann viele Dinge erkennen, man muss es nur wissen. Und wenn man dann sieht, was da alles passiert, das kann nicht gesund sein, das steht außer Diskussion.
Ich habe schon mal gelesen, dass es speziell mit dem Hormonhaushalt einen Zusammenhang gibt. Kannst du da etwas
sagen? Wissen wir. Wir reden da von Xenohormonen, von Fremdstoffen. Also wir wissen, dass bestimmte Bestandteile, die, wie gesagt, Plastik ist nicht einfach Plastik. Das besteht aus ganz vielen einzelnen Unterelementen. Und es gibt eben solche chlorierten Wasserstoffe. Das sind so bestimmte Bestandteile, die im Plastik drin sind. Auch zum Beispiel Weichmacher, wenn Plastik ja biegsam wird. Diese Stoffe haben im menschlichen Körper, das ist schon bewiesen, das ist keine Diskussion mehr, hormonartige Wirkung. Die können also östrogenartige Wirkungen haben, testosteronartige Wirkungen haben. Das kann einerseits Unfruchtbarkeit banal verändern, das kann aber auch zumindest potenziell, wenn wir von Krebszellen ausgehen, die auf Hormone sensibel reagieren, warum sollen die dann nicht auch auf ein künstliches, plastikbasiertes Hormon sensibel reagieren und damit wachsen können. Wir gehen davon aus, dass es auch, Hormone sind Botenstoffe und diese Botenstoffe gibt es immer auch im Gehirn, die heißen dann Neurotransmitter. Wir gehen auch davon aus, dass bestimmte Plastikbestandteile eine Art von Neurotransmitterwirkung haben könnten und damit psychische Störungen, Depressionen vielleicht verursachen können, vielleicht sogar Hyperaktivität, vielleicht sogar Autismusgeschichten. Also es gibt viele potenzielle Erklärungsmodelle, leider noch relativ wenig harte Facts im Sinne von schulmedizinisch-wissenschaftlicher Untersuchung in der Pathologie. Aber eben, wenn man einfach nur die Basis sieht, ist das sicher nicht als gesund zu betrachten. Und dann kommen wir halt in den Bereich hinein, wenn man immer nur versucht zu warten und sagt, ja, mal abwarten, bis wir irgendwann mal eine Studie haben, lassen wir das so. Dann läuft mir der Geschichte hinterher, hier wäre jetzt die Prävention angesagt. Das heißt, es kann nicht gesund sein. Also müssen wir versuchen, da was gegen zu unternehmen, dass das nicht so ist.
Wir reden gleich über den Verzicht, aber die Lösung über die Pharmazie wäre wahrscheinlich nur, die würden irgendeine Tablette entwickeln, die das Plastik wieder auflöst oder irgendwie bindet und es aus dem Körper schwemmt. Dann macht ja für Sie auch dieser ganze Aufwand und die Kosten überhaupt Sinn, es wieder reinzuholen.
Also das wäre natürlich eine super geniale Sache. Ich befürchte, das wird es nie geben, weil Plastik viel zu breit Bestandteile hat. Also eben jetzt Metalle ist einfach. Da kann man sagen, es hat Quecksilber, Aluminium oder sonst irgendwas. Das kann man relativ einfach binden und rausnehmen. Wenn ich so ein Stück Plastik auflöse, hat das 48 verschiedene chemische Inhaltsstoffe. Welchen kann ich wo wie binden? Wie baue ich denn das? Das ist praktisch unmöglich zu sehen, dass man das so könnte. Das heißt, ich sehe wenig Chancen, im wirklichen Sinne mit einer Art von gezielten Ausleitung das zu machen. Daher fände ich es viel wichtiger, im Bewusstsein der Gesamtbevölkerung zu wecken, dass wir diesen unglaublichen Plastikmüll reduzieren müssen, den wir jeden Tag erzeugen. Wieso muss ein WC-Papier in einer Plastikfolie eingepackt sein? Also so, wenn man es kauft. Also diese Hülle, die halt überall drumherum ist. Wieso ist überall das drum, die ganzen Zellophan-Papier-Dinger? Es ist ja alles in irgendwelchen Kunststoff-Dingern verpackt.
Ich glaube, das können wir massiv reduzieren. Das sind ja auch schon viele Bestrebungen im Gang. Ja. Aber das heißt jetzt zum Beispiel mit dem Toilettenpapier, das esse ich ja nicht, die Verpackung. Wie kommt das überhaupt in den Körper? Hier schreibt zum Beispiel die Studie, Mikroplastik gelangt einerseits durch in Plastik verpackte Lebensmittel und Getränke in unseren Körper. Hauptplastiklieferant sind aber wohl die Fische und die Meeresfrüchte. Und das ist ja eigentlich wieder schlimm. Also wir müssten eigentlich mehr binnenwirtschaftliche Fische nehmen, also nicht aus den Meeren, sondern
Wobei, anzunehmen ist, die sind auch nicht gerade frei. Weil
ach stimmt, da hat doch Kassensturz mal einen Test gemacht, genau. Im Bodensee, oder?
Ja, genau. Ah. Weil das Problem ist, eben diese, von mir aus, die Plastikhülle vom WC-Papier, was passiert mit der, kommt in Hausmüll.
Dann wird es verbrannt.
Idealerweise wird es verbrannt. Die Frage ist, ob alles davon verbrannt werden kann, was verbrannt wird. Mhm. Zweitens ist noch die Frage, bis das verbrannt wird, lagert das auf irgendwelchen Halden, dann sickert das durch. Und dann gibt es natürlich noch anderes, PET-Flaschen oder Co., die werden nachher klein gehäckselt. Also für gewisse Dinge wird das Plastik aufgearbeitet, in Kleinststücke vermahlen, Kleinstdinge gemacht, um wieder neu produziert zu werden. Dabei geht immer ein Teil in die Umwelt. Also wir haben eine nicht unerhebliche Umweltbelastung. Und dann kommt es aber auch, die ganzen Plastikverpackungen von Lebensmitteln. Also wenn man sieht, so eine Plastikschüssel, dann liegt da irgendwie eine Tomate drin, um drumherum ist noch so eine Plastikweichverpackung. Mhm. Das zieht dann nachher alles in das Gemüse
das
hinein.
Das möchte ich nochmals erklärt kriegen, weil das ist ja genau das Spannende, oder? Ich kaufe mir ein Stück Käse.
Genau, das, ja.
Und jetzt?
Ja, wunderbar. Und der ist dann natürlich schön umhüllt mit diesem weichen,
Plastik.
Durchsichtigen eben Plastikpapier. Mhm. Und dummerweise ist das halt nicht so, dass das einfach so bleibt. Der Käse hat ja auch eine gewisse chemische Eigenschaft und das Ganze steht immer in Kontakt mit dem Papier. Es gibt einfach auch einen leichten Abrieb. Mhm. Das sind nicht Kilowängen, das sind aber immer kleine Mengen, die sich halt abreiben, weil Plastik ist nie inert, das heißt, es ist nie wie Eisen, selbst Eisen ist es nicht, oder Stahl. Es gibt immer einen Abrieb.
Hat das mit auch mit Ladungen zu tun, dass der Käse zum Beispiel einen pH-Wert hat von
genau. X? Genau, dann hat es mit Säuren zu tun und Ladungsverschiebungen. Das hängt jetzt vom Material natürlich ab. Käse hat das. Ich sage mal, Tomate wäre jetzt natürlich nicht sauer, aber da gibt es dann halt andere mehr. Also es gibt ganz viele biochemische und physikalische Mechanismen, warum das so eigentlich abgerieben wird. Und bei den Fischen ist einfach so, das ist doch der Plastikmüll, der im Meer landet. Also wenn man sieht, in bestimmten Bereichen im Meer hat es Inseln, die nur aus Plastik bestehen. Also da schwimmt eine Insel im Meer, die nur aus Plastikmüll besteht.
Das sind wir uns gar nicht
und
bewusst.
Und auch im Bodensee, wenn man da einfach mal guckt, dann ist da eine PET-Flasche im Wasser und da fliegt was rum und da hat man irgendwas ins Wasser geschmissen. Also wenn alles Plastikmüll immer komplett korrekt entsorgt würde, dann wäre das schon mal besser. Aber 30% wird geschätzt, ist eben nicht auf der Müllhalde, wo es dann unter besten Bedingungen vielleicht entsorgt wird, sondern weiß der Teufel, wo der ganze Müll ist, wenn man nur sieht, teilweise nach dem Sonntag im Sommer, was auf der Wiese so liegen bleibt, wenn die Leute wieder heimgehen nach ihrem Picknick.
Aber wir können so uns alle ein bisschen sensibilisieren, dass das Plastik ordentlich entsorgt wird. Wir haben heute jetzt auch zum Beispiel in unserer Gemeinde einen speziellen Plastiksack, wo wir den Plastik reintun und können es ordentlich abgeben.
Genau.
Aber ich mache mir viel mehr Sorgen um die Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, wie den verpackten Käse oder eben alles, was mit Plastik verpackt ist. Durch diese Berührung überträgt sich Plastik. Wie ist es bei PET-Flaschen mit diesem Süßgetränk?
Ja, ziemlich sicher auch. Hängt ein bisschen von Qualität ab. Es gibt PET und PET, wenn man so will. Also es gibt Billig-PET, das wird natürlich am häufigsten benutzt. Und dann gibt es hochwertigeres PET, wo besser ist. Sicher nicht 100% oder als Bestes eine Glasflasche. Aber auch beim PET gibt es natürlich Unterschiede. Aber am einfachsten wären halt Glasflaschen. Die muss man dummerweise aber dann wieder anders entsorgen. Und sie sind schwerer und das ist dann wieder etwas mühsamer. Mhm. Und beim Käse wäre es natürlich perfekt so, dass man in einen Käseladen geht mit seiner eigenen Glasschüssel, nimmt die mit, kauft den Käse, das kommt in dieses Glasding, ich nehme es wieder mit nach Hause. Dann habe ich null Verpackung und null Risiko. Idealerweise hole ich es auf dem Markt vom Alpbauern, der den gechten Käse mitbringt. Also ich kann mit ganz wenig Aufwand erhebliche Mengen an Verpackung reduzieren. Aber natürlich, wenn es im Supermarkt in einer Kühltheke lagern muss, dann muss es per Gesetz, weil es sonst nicht hygienisch ist, eingepackt sein. Aber wenn wir halt wirklich hingehen würden und wieder einfach die 1:1 Verkauf nehmen, dann wären das so ganz einfache Wege. Und man bringt halt, für mich sind da jetzt diese unverpackt Läden heißt das ja so schön, das beste Beispiel. Dort geht man mit seinem eigenen Geschirr hin und die laden einem den Käse oder das Müsli, es geht ja so weiter, die Nüsse, egal was ich so kaufe, ist alles in irgendwelchen Plastik
verpackt. Aber kriegen die es nicht auch schon verpackt in den Laden und packen es dann erst aus? Dann
da muss man
den gleichen Mist,
da
oder?
Ist der gleiche Mist, da muss man aufpassen, wo hat dann der Betreiber wirklich sein Ding her? Da muss man dann gucken, wie seriös macht er das oder ist das so Verkaufsargument, ich habe ein groß verpacktes mit Kunststoff.
Ihr müsst nicht entsorgen, ich mache es.
Das ist das kleine Thema, das muss man natürlich, wir reden von Menschen und wir reden von Wirtschaft, das muss man dann schon noch so ein bisschen gucken. Aber wir hätten gewisse Möglichkeiten, das doch deutlich einzuschränken. Und eben, ich bin auch der Meinung, die Menschheit braucht keine PET-Flaschen. das ist jetzt absoluter Unsinn. Wir hätten genügend Möglichkeiten, das anders zu machen. Aber ist klar, 7 Glasflaschen sind viel schwerer als 7 PET-Flaschen. Und die nach Hause zu schleppen, ist mühsamer. Da bin ich lieber bei dem anderen. Und die Entsorgung von PET-Flaschen ist dann auch noch ein bisschen einfacher. Da kann man die zusammenknüllen, erstmal eine Zeit lang warten, nimmt die alle mit. Beim Glas habe ich schnell ein Volumen, das muss ich dann immer wieder wegbringen. Das ist auch noch mühsam. Und ja, ja, da gibt es viele, viele Dinge, an denen wir uns selber dran arbeiten könnten.
Wie lebst du eigentlich jetzt mit deinem Wissen in Bezug auf Plastik? Auf was achtest du und deine Familie?
Ja, muss man sich immer auch noch selber. Man ist natürlich auch ein bisschen ein Gewohnheitsmensch. Ich versuche bei solchen Sachen allerdings, also Käse zum Beispiel, Käse kaufe ich so gut wie nie fix verpackt, sondern wirklich nur 1:1, entweder indem ich wirklich auf den Markt gehe.
Das ist ein großer Plastiklieferant.
Das ist einer der großen, wenn man wirklich sieht, was da so alles eingepackt ist. Oder halt auch, mittlerweile haben durchaus größere Einkaufszentren ja auch in dem Großmarkt eine Käsetheke oder sogar kleine Häuser.
Habe ich das sehr häufig gesehen.
Gut, da kann man das dann selber holen gehen. Ja, wir versuchen auch Reis oder Linsen oder sowas eben in unverpackt Läden zu holen. Wenn man gefragt hat, behaupten die, es ist okay. Man kann es ja selber nicht wirklich prüfen.
Und du meinst, der Reis, der abgefüllt ist in so einem Kilosack, dass hier auch schon eine Verbindungsstelle gibt?
Reis hat eine extrem hohe Oberfläche. Weiß ja jeder, Reis ist hart.
Ja,
das sollte. Und wenn das natürlich reibt, dann kann natürlich das Innen vom Plastik das abreiben.
Aber dann koche ich es ja wahrscheinlich im Wasser, da habe ich es im Wasser oben, aber noch nicht im Reiskorn drin, oder?
Das ist jetzt die Frage, das ist technisch noch nicht untersucht. Was passiert, wenn ich es dann koche? Müsste man davon ausgehen, dass es im Wasser ist? Das gieße ich in der Regel weg. Es wäre jetzt mal, da gibt es jetzt eben genau keine wissenschaftliche Studie zu. Es wäre jetzt mal extrem interessant, wie ist das, wenn ich den Reis so benutze, wie ist da Plastik drin oder nicht? Es gibt, ich habe das gesucht, es gibt keine Studie, es ist nicht untersucht worden. Aber das wären genauso wichtige Fragen. Können wir damit mit einfachen Methoden was vermeiden oder haben wir doch ein Problem, müssen es anders machen? Wir wissen es einfach alles nicht. Also ich versuche das ein bisschen so, aber natürlich scheitert man auch in vielen Dingen hoffnungslos. Waschmittel ist halt nun mal in Kunststoff, die kann man nicht in Glas lassen. Klar könnte man die jetzt daheim umleeren, aber
es ist da scheitert ja schon
man
gewesen,
an sich selber dann doch irgendwo. Also das so weit geht man dann ja nie. Also, aber es ist schon erschreckend, wenn man sieht, was daheim so alles in Plastik rumsteht. Und ja, man versucht dann schon das Müsli halt in Glasflaschen umzugießen, wenigstens das. Aber es war ja trotzdem in der Kunststoffverpackung mal halt drin. Und das sind dann die ganz schwierigen
Sachen. Ja, das ist ja auch noch so ein Thema. Früher, also die letzten 20, 30 Jahre hat man so sogenannte, will den Namen nicht sagen, aber es fängt mit T an und war eine Party. Und dann hat man diese Plastikboxen eigentlich so verbreitet. Die sind auch nicht besser,
wenn
sie ewig halten.
Aber im Gegenteil, also vor allem die sind ja weich. Und wenn sie weich sind, müssen sie einen Weichmacher enthalten. Das ist zwar kein Kunststoff, Plastik, aber auch ein Weichmacher ist alles andere als gesund. Das ist ein
chemischer Stoff.
Diese Weichmacher sind chemische Stoffe. Das sind auch solche Xenohormone, die dienen auch als Hormonwirksung. Und wenn ich jetzt das Essen da drin habe und vielleicht sogar noch in der Mikrowelle warm mache, die sind Mikrowellen geeignet, das heißt, die schmelzen zwar nicht, die schmelzen nicht, aber durch Wärme setzt sich halt trotzdem was frei. Auch nicht gerade witzig. Also dann hat man noch die nächste Geschichte, die da eine Rolle spielt.
Aber ich habe jetzt bemerkt, dass es jetzt eine Sensibilisierung gegeben hat, denn in den Einkaufszentren wird jetzt immer mehr auch Glas angeboten, um Lebensmittel zu verpacken.
Ja, das finde ich eine super Entwicklung. Also das sind genau diese kleinen, aber sehr sinnvollen Schritte, wo jeder mit sich selber und im Kleinen anfangen kann, um damit das Problem anfangen zu reduzieren. Aber eben, wie gesagt, wenn ein Auto von der Fabrik zum Autohändler geladen wird, das wird komplett in Plastik eingepackt auf dem Lastwagen. Also da haben wir dann noch ganz andere Dinge, wo wir drüber nachdenken müssten. Und man müsste natürlich auch hier einfach so ein bisschen diesen Fokus versuchen hochzuhalten. Aber das wird nicht einfach. Hier kann man wirklich nur für sich im Kleinen so ein bisschen versuchen, mit zu helfen, dass es weniger wird. Dieses Problem ist ein globalisiertes Problem.
Also am besten Lebensmittel wieder direkt beim Bauern holen.
Das.
Solche Dinge. Ich meine, was passiert zum Beispiel, wenn ich einen Brokkoli kaufe, der in Plastik eingehüllt ist? Also ich meine, wir können ja alle mal das Experiment machen. Wir nehmen eine Plastik, setzen das über den Kopf unten zu und schauen, wie lange wir leben, oder?
Genau. Nicht so ganz gesund. Ja.
Also ich meine, wie viel hat denn eigentlich ein Brokkoli da noch drin, wenn er da irgendwie einen Tag lang in Plastik eingepackt ist?
Das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, genau. Also was passiert mit der Qualität von dem Lebensmittel, wenn ich das mit Plastik dauerhaft umhülle? Und das liegt ja dann schon relativ lange, bis ich es gekauft habe, liegt das schon einige Zeit in diesem Plastik drin und ohne Luft demzufolge. Das ist ein Riesenthema, ja, ja.
Ist tot, oder?
Wird es nicht, aber es ist, In dem Sinne darf man das als wertlos wahrscheinlich beschreiben. Ja.
Aber es ist Standard.
Ja.
Fast Standard. Ja. Und wenn ich mal in einem Reformladen bin und dort einen Brokkoli kaufe, sieht er natürlich alles andere als anmächtig
aus. Genau, nicht so schön grün und so frisch vermeintlich, so wow. Und so. Ja, ja. Da ist auf dem Markt hat man eher Glück. Aber es geht auch weiter mit Milch. Die stehen alles in Kunststoffflaschen. Wo ist denn noch eine Glasflasche?
Ja, praktisch
wenn ich aber zum Bauern gehe, der die Milch noch auf dem Bauernhof
hat. Und die Butter
ist doch auch genau das Gleiche. Der vielleicht dann noch in Aluminiumfolie ist auch nicht gerade besser. Also,
das hat mir ja noch so ein Thema.
Ja, genau. Also das sind genau das, wo man, ja, die Milch beim Bauern holen ist eine schöne Alternative. Hat man immer das gleiche Glas.
Früher noch, mit dem Kessel.
Das Kesseli, ja, genau.
Da bin ich auch noch zur Molkerei gelaufen. Das fertig gibt es nicht mehr.
Nein,
sowas.
Da muss man schon Glück haben. So
ist ja gefährlich, die Milch bei der Molkerei zu holen, weil das ist noch verkeimt.
Im schlimmsten Fall noch Rohmilch. Das ist ja dann ganz furchtbar. Das ist dann Naturmilch. Das ist ja, das ist auch noch
das halten wir unser Körper nicht aus. Jetzt werden wir noch sarkastisch. Aber ich habe noch eine Überlegung. Eigentlich, ich meine, jetzt, wo die neuen Zeiten angebrochen sind, 2020, wo sich der Staat so fürsorglich um unsere Gesundheit kümmert, dann ist doch eigentlich das ein unglaubliches, brisantes Thema.
Ja, also wenn man überlegt, wie wichtig ja heute die Staatsfunktion ist für die Erhaltung, dann müssten doch solche Sachen ebenfalls breit und eigentlich regierungstechnisch gefordert, gefördert, unterstützt werden. Absolut, ja. Das gehört in das Gesundheitserhaltungssystem.
Ja, ja, aber eben mit Folgen, die wir nicht abschätzen können.
Ja.
Zur Erhaltung von möglicherweise auch vielen Patienten kann man jetzt ein bisschen Sarkasmus noch reinbringen, denn solche wichtigen Themen werden einfach nicht diskutiert. Und,
Nein, wir haben ja ein Gesundheitssystem, wo auf Krankheit basiert.
Liebe Simon, ich hoffe, dass wir mit dieser Sendung ein bisschen sensibilisieren konnten.
Das wäre schön.
Dass der eine oder andere Mensch vielleicht sagt, ich kaufe jetzt die Milch nicht mehr so, ich kaufe den Käse auch nicht mehr so. Es ist einfach, wir sind natürlich auch einfach gestrickt. Ich sage immer, es ist so bequem, den Käse so rauszunehmen.
Und schneller.
Oder im Tiefkühler hast du wieder das ganze Gemüse drin, auch in einem Plastikpacken drin. Da gibt es auch wieder Resonanzen.
Ja, sicher. Ja, ja. Ja, also es ist so viel einfacher, da muss ich nicht auf den Markt gehen, ich habe es doch im Gefrierfach.
Ist übrigens auch ein totes Gemüse. Ja.
Also, wenn es ganz gut gemacht ist, hat es einen gewissen Vorteil, aber das ist dann schon wieder Qualität und Preis und die 0815-Dinger, die wir da kennen, das ist dann schon wieder was anderes.
Ist das Leben auch nicht mehr drin?
Nein.
Diese ganzen Biophotonen, die
Fritz Albert Popp
beschrieben hat,
das ist.
Sind wir uns gar nicht immer so bewusst. Wir kaufen uns ein Pack Gemüse, einen Sack voller Gemüse im Gefroren und meinen, wir tun uns jetzt was Gutes. Ja. Das habe ich mal mit der Laura Koch noch diskutiert. Die ist ja auch genial in der Sachen Ernährung. Und da bleibt nicht Gutes dran. Mhm. Wir müssen wieder lernen, Frischkost zu essen.
In allen Ebenen.
Danke, lieber Simon.
Dankeschön, danke.
Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Plastik, ein großes Thema, was uns wirklich begleitet und eigentlich wir viel, viel mehr darüber wissen sollten und viel, viel mehr auf die Straße gehen müssten, wenn wir das überhaupt machen oder sagen darf. Das ist ein akutes Thema. Wir essen eine Kreditkarte Plastik pro Tag, um das nochmals abzuschließen und zu symbolisieren. Wir sind alle gut beraten, dass dieses Plastik nicht in unseren Körper reinkommt. Denn haben wir überhaupt eine Entgiftungsmöglichkeit? Beim Schwermetall, Leichtmetall können wir ja bereits Entgiftungen machen.
Plastik war in der Natur nicht vorgesehen. Der Mensch hat nichts.
Wir haben keine Möglichkeit, es aus dem Körper rauszuholen. Da sind sogar die Ärzte sprachlos. Danke, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.